Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und schön, dass Sie auch da sind im Strafrechtsmärz beim Betreut Podcast. Ich habe auch in dieser Folge Malte C. Greisner zu Gast. Hallo Malte.
Hallo Roy.
Bereits in der letzten Woche, wer es noch nicht gehört hat, haben wir uns über das Zeugnisverweigerungsrecht unterhalten. Spannende Folge, kann ich jedem nur ans Herz legen. Aber wer jetzt explizit wegen dem Titel jetzt eingeschaltet hat, der soll auch nicht lange auf die Folter gespannt werden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Genau, es geht nämlich um die Untersuchungshaft. Ich habe eine E-Mail bekommen eines Kollegen und der hatte ein Problem, was uns ja eigentlich jederzeit ereilen kann. Ich möchte es mal vortragen. Also er schreibt, ein junger Betreuter wurde gestern festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Zum einen würde mich interessieren, was es bei der Untersuchungshaft an sich zu beachten gilt, welche Rechte stehen ihm zu, muss ich mich um einen Anwalt kümmern, etc. Außerdem hatte er mir im Vorfeld recht glaubhaft versichert, dass er mit der Straftat, in der er verwickelt ist, nichts zu tun hat. Nun hat er eine mittlere Intelligenzminderung, mit der er in dem ganzen Verfahren natürlich völlig überfordert ist. Also eine Situation, lieber Malte, kann ich dir sagen, das ist, kann eigentlich jeden Betreuer treffen und so. Also Untersuchungshaft, hast du da oft mit zu tun als Strafverteidiger?
Ja, tatsächlich. Also passt in dem Fall jetzt gerade auch wirklich hervorragend, dass wir uns jetzt hier so treffen. Ich komme nämlich gerade aus der Haft, tatsächlich aus der Untersuchungshaft. Also wir haben bei uns hier in Berlin JVA Moabit, unser Untersuchungsgefängnis. Vielleicht erzählen wir oder erklären wir noch mal ganz kurz so ein bisschen, wie es überhaupt dazu kommt. Wie kommt es überhaupt, dass jemand so verhaftet wird? Und dann gehen wir ein bisschen konkreter auf die Fragen ein, denke ich. Also es ist so, irgendein Vergehen oder Verbrechen wird durch den potenziellen Täter begangen. Die Polizei nimmt ihn fest. Es wird ermittelt, das wäre jetzt der ganz klassische Weg. Die Polizei ermittelt, hat ihn festgenommen und man entscheidet sich, okay, das Vergehen war jetzt so intensiv oder das Verbrechen so schwer. Wir müssen diese Person in Untersuchungshaft nehmen, aus verschiedenen Gründen. Da gibt es vom Gesetz sehr, sehr abgesteckte Gründe, sogenannte Haftgründe. Die müssen vorliegen, zusätzlich zu einem dringenden Tatverdacht. Beides zusammen reicht dann aus, um jemanden in Untersuchungshaft zu nehmen, es sei denn, es liegt ein milderes Mittel vor.
Also welche Haftgründe sind das?
Stehen im Gesetz geregelt. Wir haben den Haftgrund der Flucht oder der Fluchtgefahr, die Verdunklungsgefahr, die besondere Schwere der Tat, tatsächlich eher selten, auch wenn in der Praxis wieder ausgelebt, dazu kommen wir gleich im Einzelnen, und dann unter Umständen noch die Wiederholungsgefahr. Wir fangen an, Flucht oder Fluchtgefahr. Wer sich bereits auf der Flucht befindet, das heißt, die Person ist abgetaucht, weiß auch schon, dass bereits seit längerem nach ihr gesucht wird und hat sich verkrümelt oder ist einfach untergetaucht, wie der Gesetzgeber das formuliert. Fluchtgefahr bedeutet, da muss man sich das schon ein bisschen genauer anschauen.
Sachen sind schon gepackt.
Genau, ist das Risiko, dass diese Person sich nicht dem Verfahren stellt, größer, als dass die Person sich tatsächlich dem Verfahren stellt? Oder um es mal mit den Worten von David Sedaris zu sagen, der meinte so, ein Tag auf der Flucht schlägt doch ein Tag in Haft um Längen. Sozusagen, also nimmt man das als Vergleichsbild, will man sich das Bett oben oder unten bauen, hauen die Leute dann ab. Da hat der Bundesgerichtshof auch eine gewisse Grenze gesetzt, mal, indem er gesagt hat, auf jeden Fall 3 Jahre sollten schon potenziell reichen, als man würde auf jeden Fall abhauen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Diese Grenze wandert aber, was denn dann nämlich ansonsten dagegen vorliegen könnte, was dafür spricht, dass diese Person da ist. Und das muss dann abgewogen werden, immer weiter nach unten oder nach oben. Das muss man sich halt anschauen. Was spricht zum Beispiel dagegen? Die Person hat einen festen Job, die Person hat einen festen Freundeskreis, die ganze Familie ist hier. Solche Punkte, die halt im Endeffekt ganz klar dagegen sprechen, dass so ein Mensch abhauen würde. Je höher oder schlimmer das Verbrechen, desto eher die Gefahr, dass so eine Person auch abhaut. Und desto schwieriger dann auch diese Person beim Haftrichter, weil über Untersuchungshaft muss ein Haftrichter entscheiden, dass diese Person an der Stelle dann rauskommt.
Genau, also Genau, Haftrichter hast du jetzt schon angenannt. Das heißt also, wenn man in einem Clan ist, dann hat man größere Chancen, hier zu bleiben, weil die ganze Familie da ist.
Haha. Ha. Ich wehre mich gegen den Ausdruck Clan, aber Familie?
Ja, achso,
genau. Ich finde Familie.
Schon vorverurteilt? Genau. Oder?
Ja. Tatsache, ja. Okay. Und auch tatsächlich von der Presse. Und ich kenne jetzt bereits viele Leute, die ansonsten sagen würden, also so geht es ja nicht. Ich habe einen Namen, der halt allgemein geläufig ist. Das wäre mal tatsächlich was für ein Sonderthema. Und das wäre zu sehr ab vom Schuss sozusagen von unserer Frage jetzt. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Das ganz häufig ist es aber wirklich so, Familie erzeugt Sicherheit.
Ah, okay. Nee, ist ja auch sinnvoll, gerade Kinder. Genau. Also wenn man
feste Wohnung.
Genau, dann, dass man denn dahin ist. Also, wir gehen aber mal chronologisch vor. Und zwar, also es haben die Handschellen jetzt geklickt. Jetzt sitzt man in dem Polizeiwagen, meistens dann hinten, und wird jetzt quasi wohin gefahren?
Zunächst,
also wenn es jetzt um die Untersuchungshaft geht,
genau. Und ich glaube, in den meisten anderen Städten auch erstmal in eine sogenannte Gefangenensammelstelle. Die gibt es in den größeren Städten, und von dort aus wird dann darüber entschieden. Das entscheidet dann der Staatsanwalt. Der kriegt von der Polizei erstmal die fertige Akte, wo alles zum Fall bislang drin ist. Geht es an die Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt entscheidet, oder die Staatsanwältin, man entscheidet dann, lass mal drin, lass mal gehen, und guckt sich das schon mal quasi vorab an.
Also nochmal zurück, weil bevor man da drin sitzt, also muss es da irgendwas geben, dass man jemanden mitnimmt, weil es muss ja Ermittlungen gegeben haben. Korrekt. Brauche ich da noch ein Schriftstück, um ihn mitnehmen zu können, oder kann ich ihn einfach mitnehmen?
Exzellenter Punkt. Theoretisch betrachtet weiß ich jetzt gerade gar nicht, auf der Seite des Gesetzes stehe ich selten. Das sind meistens Aktenteile. Also es ist quasi schon mal so ein bisschen eine vorgefertigte Akte. Mhm. Derzeit wirklich immer noch alles in Papier, wo alles, was es bisher gab zum Fall, wo es zusammengetragen ist. Eine Strafanzeige, die davor lag, mit einer Schilderung des Sachverhalts oder einer vorläufigen Schilderung des Sachverhalts, einer gewissen Empfehlung. Die meisten Polizeibehörden oder Polizeibeamten schicken noch eine gewisse Empfehlung, reichen es weiter mit der Bitte um.
Das war gar nicht so mal die Frage, sondern eher die Frage, wenn ich dem anderen jetzt gegenüberstehe. Mhm. Also ich stehe jetzt vor dir, möchte die Handschellen anlegen, muss ich ihm noch irgendwas zeigen?
Oh, guter Punkt, auch an der Stelle. Ja. Üblicherweise ja, man muss sich doch zumindest als Polizist ausweisen oder als Polizist zu erkennen geben und sagen, so, sie sind jetzt erstmal verhaftet.
Okay.
Und dann muss man demjenigen seine Rechte vorlesen.
Genau, das, was man dann
immer... Ah, darauf wieder was? Na
gut. Genau, nein, nee, also es geht eher darum, dass man, oder ob man halt wie beim Durchsuchungsbeschluss, ob man noch einen Beschluss braucht, um zu sagen, hier bitte, also du musst jetzt mitkommen.
Genau, der kommt danach. Der Beschluss sozusagen kommt danach, den erlässt der Richter. Es gibt davor einen Antrag auf einen Haftbefehl. Und dieser Haftbefehl wird dann irgendwann von einem Ermittlungsrichter, also einem Haftrichter, in anderen Bundesländern trennen, die das ein bisschen mehr... wird das dann verkündet.
Okay, nee, also gut, also man kann dann quasi, bis man im Auto sitzt, muss man noch nicht ein Schriftstück gesehen haben, sondern das kann gut sein, dass man einfach nur
direkt eingesammelt am Tatort wird. Ja. Das ist dann erstmal eine Prognoseentscheidung der Polizei, ist man der potenzielle Täter oder ist das nicht.
Okay, ja, weil die meisten waren es ja nicht. Also das,
klar.
Ja, gut. Sitzt im Auto, fährt zur gesamten Gefangenen-Sammelstelle, GESA, genau.
Oder ein Polizeirevier.
Genau, und genau, wurde über die Rechte informiert. Genau, und jetzt ist die Frage, Untersuchungshaft oder nicht. Hm. Genau, und da sagst du, das muss jetzt aber ein Richter machen.
Genau, das muss ein Richter machen. Der Richter prüft dann diese Haftgründe. Mhm. Es kommt zu diesem Haftverkündungstermin, den ich gerade genannt hatte. Da muss auch mittlerweile zwingend ein Anwalt dabei sein, der sich das direkt anschaut. Und der muss für diesen Termin da sein. Der ist entweder ein Wahlverteidiger, den man selber schon bestimmen konnte, oder... Das Gericht bestimmt dann einen,
den das man
dann...
Das ist im Fernsehen immer, wenn es dann sagt, ich möchte mit meinem Anwalt sprechen.
Genau, so ist es
auch. Okay. Und in Zukunft, alle Hörer hier rufen ja dann Malte C. Greissen an, in Zukunft. Aber genau, aber das wäre dann die Stelle, wo man dann sagt, wenn man da keinen hat...
Jetzt möchte ich meinen Anwalt sprechen.
Genau, dann wird er jetzt... Okay. Genau.
Spätestens jetzt, meistens vorher schon. Also mit der ersten Vernehmungssituation. Vorher muss ja ein Vernehmungsangebot gemacht werden. Mhm. Schon zur ersten Vernehmung, das gehört mit zur Belehrung der Polizei. Man kann stets... Punkte zu seiner Entlastung vorbringen. Man kann jederzeit einen Verteidiger konsultieren. Okay.
Gut, also dann geht es aber... Ja.
Es geht zum Richter. Der Richter prüft dann halt tatsächlich das, was ich gerade... Gibt es irgendwelche Haftgründe und gibt es einen dringenden Tatverdacht? Also das heißt, ist diese Person dringend verdächtig, diese Tat begangen zu haben? es gibt mehrere Verdachtsmomente. Wir hatten das damals im alten Podcast, glaube ich, auch, wo ich mal erklärt hatte, was ist ein Anfangsverdacht, was ist ein hinreichender Tatverdacht, was ist ein dringender Tatverdacht. Den dringenden, den brauchen wir. Das heißt, ist es über den Daumen gepeilt wahrscheinlicher, dass die Person der Täter ist, als dass es nicht ist.
Okay.
Der schwerste Tatverdacht.
Einfache Mehrheit.
Tatsächlich in etwa, fies gesagt. Also so ist jedenfalls immer wieder mein Bauchgefühl, mein Eindruck, wenn er ohnmächtig vor diesem Richter steht und jemand wirklich sagen muss, so, mein Gott, aber sehen Sie denn nicht, wir haben noch alles, wir haben den festen Wohnsitz, wir haben dies, wir haben das. Und der Richter dann trotzdem sagt, ja nö, reicht mir nicht, leicht lösliche Verhältnisse, bleibt dann doch drin oder so.
Okay, das ist ja leicht lösliche Verhältnisse.
Ja, so nennt man das. Leicht löslich, weil wir kennen das auch aus unserer gemeinsamen Vergangenheit. Der ein oder andere, der hin und wieder mal auf Trebe ist, sich gegebenenfalls bei dir als Betreuter zumindest postalisch gemeldet hat, das sind leicht lösliche Verhältnisse.
Ja.
Zumindest fürs Gericht.
Ist ja auch in Teilen noch nachvollziehbar. Wie gesagt, also er sitzt denn, also wo ist das eigentlich? Ist das denn in der Gefangenen-Sammelstelle, Mensch? Was ein Wort. Genau. Oder ist das woanders im Gericht?
Es kommt drauf an. Also es ist im Gericht, das kann man immer sagen. Bei uns hier in Berlin ist es am Tempelhofer Damm. Da ist das LKA, da ist auch das sogenannte Bereitschaftsgericht.
Ah, okay.
Und unten im Erdgeschoss finden dann auch, gibt es mehrere Ermittlungsrichter. Mhm. Es gibt bei uns aber auch im Hauptgebäude noch weitere Ermittlungsrichter.
Aber es gibt, ist quasi, es muss, das Gericht fährt dann quasi auch raus. Also es ist halt ein Richter, der dann da ist.
Umgekehrt, also es wird immer zum Richter hingefahren. Okay. In dem Falle ist es nur quasi so eine Exklave. Das Amtsgericht Tiergarten hat bei uns in Berlin quasi unterhalb der Gefangenen-Sammelstelle in diesem Polizeigebäude sein eigenes Reich. Das ist dann, da gibt es auch einen richtigen Gerichtssaal, da werden die Leute, ich finde es ganz fies, wirklich im Minutentakt auch abgeurteilt. Also weil da auch Schnellverfahren durchgeführt werden, finde ich etwas suspekt. Gibt es übrigens ein gutes Buch zu, da hat sich Ronen Steinke mal mit befasst. In einem seiner Bücher vom Gesetz sind nicht alle gleich. Kurze Werbung für den guten Mann an dieser Stelle.
Ja, also wir verlinken es auch in den Shownotes.
Das ist ein guter Punkt.
Interessant. Genau.
Der hat sich da mal relativ lange hat sich das in dem Bereitschaftsgericht mal angeguckt. Super spannend, weil da wird meistens nämlich ohne den Verteidiger gearbeitet, um da ein bisschen Tempo in ganz, ganz kleine, ganz leichte Verfahren zu bekommen. Aber jetzt zu uns zurück, es muss im Gericht stattfinden. Da, wo der Richter sitzt, also das heißt, üblicherweise fährt der Richter nicht hin. Wir hatten das mal, wie gesagt, weil die Gefangenensammelstelle bei uns da drüber ist in der Etage oder eine der Gefangenensammelstellen von Berlin da drüber ist. Da wurden die dahin gebracht und es war Corona. Die Person hatte mutmaßlich auch noch TBC. Der wurde, also es war ganz sicher, er hatte Corona. Es war ganz am Anfang der Pandemie und wir standen alle hoch eingepackt, wirklich ganz auf Abstand, haben diese Person nach hinten in den, der auch noch mit Dolmetscher und Richter und Staatsanwalt und Verteidiger und dem Wachpersonal, alle standen vor dieser kleinen Eingangstür und der Dolmetscher brüllte das in diesen Saal rein, für eine Person, die A, krank und B, auch noch völlig aufgeregt war. Es war kein gutes Vernehmen an der Stelle. Nein.
Okay. Also es ist, glaube ich, auch dann manchmal ein harter Alltag denn für...
Kann man wohl laut sagen.
Als Strafverteidiger, beziehungsweise, also generell, gerade in diesem Bereich stelle ich mir das vor. Wie viel Zeit liegt jetzt dazwischen, was wir jetzt besprochen haben? Also von der Festnahme bis zum Untersuchungsrichter, bis der sagt, ach, Ihre Nase würde ich gerne nochmal sehen.
Genau, maximal 47 Stunden und 59 Minuten und 59 Sekunden, also bis zum Ablauf des Folgetages.
Ah, okay.
Das ist die absolute Höchstsperre, oder Höchstgrenze besser gesagt, unter der eine Person ohne den Ermittlungsrichter gesehen hat, dann wird es rechtswidrig. Das wissen die. Die versuchen das auch einzuhalten. Muss ich aber jetzt wirklich Kritik tatsächlich hier in Berlin üben, in letzter Zeit bereits zwei Fälle, wo diese Spanne schon extrem ausgenutzt wurde. Findest auf dem Bescheid, Bescheid sage ich schon, auf dem Festnahmenprotokoll 0 Uhr. Des ersten Tages. Und wir haben am Folgetag um 21.30 Uhr wurde die Person erst dem Haftrichter vorgeführt. Und ich finde das schon wahnsinnig suspekt.
Das ist ja eigentlich nur eine, soll ja nur das Verfahren sich an diese 48 oder knapp 48 Stunden. Genau, und das ist denn so auszunutzen, ist natürlich teilweise Strategie. Ich würde es fast
bin ich bei dir.
Behaupten wollen. Genau, ich kann das ja frei, weil ich in diesem Bereich gar nichts zu tun habe, auch so frei behaupten.
Wollen wir mal zu den Fragen kommen?
Ganz genau. ja, was, also ich als Betreuer, genau, jetzt der Kollege, was kann er jetzt tun? Also er hat, was an sich zu beachten ist bei einem, also bei einer Untersuchungshaft. Also er ist jetzt, ist das ein Extragefängnis? Das wäre jetzt die nächste Frage.
Auch da würde ich sagen, es kommt drauf an. Wir haben hier eigentlich ein Extragefängnis, ein Gefängnis für Untersuchungshäftlinge. Wie gesagt, Moabit. In anderen Bundesländern ist es, meine ich, auch so, dass es so ein bisschen gemixt ist. Wobei, also da doch, da ist es gemixt. Du hast häufig auch, also gerade jetzt, ich gucke rüber nach Brandenburg zum Beispiel, da sitzen, besuche ich Untersuchungshäftlinge in Cottbus-Dissenchen oder in Neuruppin-Vulkow. Die Frauen, die sitzen in Luckau-Duben.
Luckau-Duben, genau. Also das, genau, also das stimmt, die sitzen aber zusammen. Ja. Also da gibt's also wahrscheinlich unterschiedliche Abteilungen, aber gleiche Gerichte, gleiches Gefängnis.
Korrekt,
ja. Nee, spannend, genau. Also der ist jetzt dort drin, genau. Und was muss ich jetzt als Betreuer, also wie sollte ich jetzt am besten vorgehen, wenn ich jetzt, also ich kriege das... Das ist ja, das wissen sie auch meistens immer, denn die Betreuten, ich habe einen Betreuer. So, meistens wissen sie den Namen noch und dann kommt der Anruf. Jetzt kommt der Anruf bei mir. Ihr Klient XY sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Was kann ich als Betreuer jetzt für ihn tun, um ihm zu helfen? Oder gibt es gar nichts, was ich machen kann?
Besucht die Leute. Das ist das, was ich wirklich sagen muss. Besucht die Leute, das halte ich mit für an der Stelle das Wichtigste. Hört euch die Sorgen und Ängste der Leute an. Ich weiß, dass das gerade in dem Berufsalltag, in dem Betreuer sind, das bekomme ich ja über dich mit, das bekomme ich auch über andere mit. Das ist pickepacke voll und das ist schwierig, da auch noch irgendwie Termine, Freitermine zu machen, jemanden in Haft zu besuchen. Aber ich höre von Betreuten, und ich habe häufiger auch Betreute, die in Haft sitzen, höre ich sehr, sehr häufig tatsächlich, sie werden nicht besucht. Und gerade der Kontakt zur Außenwelt, gerade der Kontakt zu anderen Personen, nicht nur Mithäftlingen, das ist wahnsinnig wichtig für die Menschen. Und man kann sich an der Stelle nämlich tatsächlich auch anhören, hat man an der Stelle einen guten Verteidiger erwischt oder nicht, weil wir sind in der Situation gewesen gerade. Also auf dem Beispiel, auf das Beispiel da bezogen, ist nicht jeder Kollege besucht die Leute dann auch regelmäßig. Nicht jeder kümmert sich gleich um den Fall. Es gibt auch manche, die dann einfach die Pflichtgebühren eben mal mitnehmen und die Leute dann, ich will es nicht so sagen, wie ich es jetzt sage, etwas vernachlässigen. Manchmal geht es aus beruflichen Gründen unter, da will ich jetzt auch keine Kollegenschelte betreiben. Ich versuche das selber auch nicht. Es kommt immer wieder mal vor, dass man Leute häufiger besucht, mal seltener, mal wird man auch krank. Es gibt für alles Gründe, ne? Aber bekommt man jetzt mit, dass derjenige das Verfahren aus Verteidigungsperspektive nicht vernünftig vorantreibt, dann hat man in den ersten 3 Wochen nämlich auch nochmal die Möglichkeit einzugreifen und einen Verteidigerwechsel anzuregen.
Ah, das ist ein guter Hinweis. Also,
weil derjenige ist vom Gericht erstmal, der braucht einen Verteidiger, ohne darf er nicht ins Gefängnis sozusagen. Und in den ersten 3 Wochen, so will es das Gesetz, hat man noch die Möglichkeit zu wechseln. Da hat man noch mal die Möglichkeit, ein bisschen Dreh reinzukriegen und einen anderen Verteidiger zu bestimmen, der da reingehen kann.
Genau, also da nochmal zurück, Verteidiger, ab wann ist der denn im Verfahren dabei? Also er müsste ja eigentlich schon beim Gerichtstermin mit dabei gewesen sein, oder?
Korrekt, das war der Punkt. Ich glaube, das hatte ich am Anfang ganz kurz gesagt. Ja. Das Gesetz erlaubt sozusagen ab der ersten Vernehmung einen Verteidiger dabei. Und spätestens bei der Haftbefehlsverkündung muss ein Verteidiger anwesend sein, wenn es denn um Untersuchungshaft geht. Wenn derjenige rein soll und Gefängnis droht, muss ein Verteidiger dabei sein. Das will der Rechtsstaat.
Okay, dann meistens, wenn dann danach erst die Information kommt an den Betreuer, dann kann er noch sagen, bis innerhalb der ersten 3 Monate, es soll einen Wechsel geben.
Wochen.
3 Wochen. Ach so, 3 Wochen, sorry. Da kann er dann sagen, es soll einen Wechsel geben.
Korrekt.
Okay, und das geht unproblematisch, oder?
Das geht unproblematisch.
Okay.
Da kann dann der andere Verteidiger die Person besuchen, kann dann schauen, passt die Chemie da vielleicht unter Umständen besser und kann denjenigen dann ins Rennen werfen.
Ja. Okay, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass man dann vielleicht noch agieren kann. Manchmal ist es einfach der Fall, dass man viel zu spät davon Kenntnis hat. Also ich hatte es, dass der Sozialdienst anruft aus dem Gefängnis und sagt, ihr Betreuter sitzt jetzt hier, aber dann ist ja der Haftrichtertermin dann schon durch. Und dann kann man wenigstens aber innerhalb der 3 Wochen nochmal einen Wechsel vornehmen und sagen, okay, wir machen das jetzt doch mit dem anderen Kollegen, beziehungsweise guckt, ob das denn passt.
Genau. Wichtig halt im Endeffekt, ich finde ja immer, die Chemie muss stimmen zwischen Verteidiger und Mandant. Und wenn das nicht hinhaut, ich bin auch einer, der dann gerne aus dem Verfahren rausgeht, wenn das einfach, wenn der Mandant an der Stelle kein Vertrauen entwickelt, zum Beispiel.
Genau. Ja. Die Frage, die hier noch war, ist, welche Rechte stehen ihm jetzt zu? Also hat er immer Anspruch auf einen Anwalt zur Vertretung, wenn er im Gefängnis sitzt?
Ja. Okay. Ja. Das lässt sich sehr, sehr kurz einfach nur mit einem Ja beantworten. Ein weiteres Recht ist, das für uns jetzt hier an der Stelle nicht wichtig, kann die Vertretung seiner Botschaft verlangen und er kann zum Beispiel auch Haftprüfungstermine verlangen. Das heißt, da kann zum Beispiel auch ein Betreuer darauf hinwirken oder da beginnt ein recht gutes Zusammenspiel zwischen Betreuer und Betreutem. Gibt es eine feste Wohnsituation oder kann man an der Stelle zumindest gerade mal schrauben? Gibt es die Möglichkeit, ihn irgendwo anders unterzubringen als in U-Haft, um dann auf einen Haftprüfungstermin zum Beispiel hinzuarbeiten?
Okay. Nö, macht an der Stelle den Sinn. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, Zusammenarbeit zwischen Betreuer und Anwalt. Wie handhabst du das?
Ja, ich freue mich immer auf gute Zusammenarbeit. Das ist jetzt natürlich immer ein bisschen schwierig, wie viel darf man erzählen. Ich halte es mit den meisten so und die meisten Betreuer, mit denen ich arbeite, haben dafür auch volles Verständnis, dass ich zur Tat selber dann nichts sage, weil das einfach dann immer zwischen uns bleibt, ob wir dann viel über die persönliche Ebene quatschen können, dass man darüber nämlich dann auch fürs Verfahren was ziehen kann. Wie zum Beispiel hier in unserem Verfahren oder zu der Frage könnten wir jetzt glatt kommen, da ging es ja zum Beispiel um Minderintelligenz. Das kann sich zum Beispiel ganz extrem auf so ein Verfahren und auf so einen Fall auswirken. Nämlich auf die Frage der Schuldfähigkeit, verminderte Schuldfähigkeit zumindest. Da gibt es meistens Betreuungsgutachten. Gut, die sind jetzt anders als gerichtliche Gutachten, aber mit so einem Betreuungsgutachten kann man ein gerichtliches Gutachten anfordern. Auch das kann man dann in eine Waagschale werfen. Möchte man das? Will man das überhaupt? Weil bei einem fürs Strafverfahren bestellten Gutachten besteht halt immer das Problem einer möglichen Maßregel. Also kommt derjenige dann in eine psychiatrische Anstalt. Das will man ja unter Umständen dann auch wieder vermeiden. Auch da sind dann halt Wege, die man einschlagen kann. Aber man kann das zum Beispiel für so ein Betreuungsgutachten auch gerade bei Kleinkriminalität dann einfach nutzen, um das Strafmaß zu drücken. Und deswegen ist das gut und wichtig.
Dass man dann quasi zuarbeitet oder Korrekt. Beziehungsweise Hinweise gibt.
Genau, zusammenarbeitet.
Genau, zusammenarbeitet. Also vielleicht auch für die Kollegen, dass man dann sagt, also man muss ja die Daten nicht rausgeben, also ich muss ja die Dokumente nicht rausgeben, aber es ist natürlich so, dass wenn man sagt, okay, er war in der Psychiatrie zum Beispiel jetzt im letzten Jahr in Berlin, in der Klinik, in der Charité zum Beispiel, dass du dann ja als Anwalt ja auch dort mal vorstellig werden kannst und im Zweifel dann oder darauf hinweisen kannst, dass das dann auch beigezogen wird. Also da gibt es sicherlich die Option. Kann ich mir jedenfalls vorstellen.
Andererseits das schiebe ich immer dem Gericht zu.
Genau. Andererseits ist es natürlich so, ich würde es jetzt so machen, dass ich mit dem Klienten halt spreche und sage, ist das jetzt in Ordnung, wenn ich Ihrem Verteidiger das jetzt zur Verfügung stelle? Cool. Weil in dem Moment kannst du es dann verwerten oder kannst etwas draus machen. Das hat sich auch in der Vergangenheit immer relativ bewährt, dass man dann sagt, okay, dass der Verteidiger einfach eine gute Grundlage hat, gerade auch noch für die Verteidigungsstrategie.
Voll.
Genau. Ja, also und mein Klassiker ist ja immer, habe ich ja auch schon angedeutet, außerdem hat er mir im Vorfeld, so wird berichtet, versichert, dass er mit der Straftat nichts zu tun hatte und nicht verwickelt ist. Ja.
Ja, das ist dann immer etwas.
Was kann ich da als Betreuer machen?
Ja. Handhalten und sagen, also das ist halt auch aus meiner Perspektive auch so. Wenn man mir sagt, man war es nicht, dann ist es so. Ja. Dann verteidigt man auch darauf hin, dass derjenige das nicht war. Aber trotz allem, man guckt ja dann immer in die Akte und darüber entscheidet im Nachhinein dann tatsächlich das Gericht.
Ja, also jetzt haben wir aber unseren Untersuchungshäftling, heißt der so?
Ja. Ja.
Untersuchungshäftling. Wie lange ist denn Untersuchungshaft gestattet? Beziehungsweise gibt es da ein Ende? Oder wann endet sie generell? Also gut, wenn er entlassen wird, soweit kann ich es jetzt auch mir schon denken. Aber es muss ja irgendwann den Übergang geben von Untersuchungshäftling in Häftling oder gibt es sowas nicht?
Ja, der Untersuchungsgefangene oder spätere Gefangene oder Untersuchungshäftling, spätere Häftling. Der späteste Zeitpunkt ist tatsächlich mit Rechtskraft des Urteils, wenn man denjenigen vorher wirklich nicht mehr rausgelassen hat. Ansonsten endet die Untersuchungshaft mit einer potenziellen Haftverschonung zum Beispiel. Also das heißt, derjenige muss ja nicht bis zum Verfahrensbeginn, es dient ja nur der Sicherung des Verfahrens, also dass derjenige wirklich nicht abhaut, den lässt
das,
man dann da.
Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Also das, jedenfalls, dass es nochmal rausgearbeitet wird. Die Untersuchungshaft ist dafür da, dass ich ihn verknacken kann.
Ja,
oder ihn freisprechen kann.
Aber oder ihn freisprechen kann. Oder das halt einfach, also deswegen habe ich eine zur Sicherung des Verfahrens, um halt auch noch den Punkt einzuführen, Verdunklungsgefahr. Weil es besteht immer noch die Gefahr, ja im Vorfeld, so wenn derjenige zum Opfer hingegangen ist, gerade auch bei so intelligenzgeminderten Fällen, die dann halt sagen so, aber Zeugen XY, der es gesehen hat und ihn geschält, die kaufe ich mir, das stimmt doch alles gar nicht, das ist doch gelogen.
Ja.
So, das wäre eine potenzielle Verdunklung unter Umständen, weil man ja dann auf den Zeugen einwirkt. Das soll ja auch unter Umständen mal vermieden werden oder das Beweismittel verschwinden oder weiß der Teufel was. Ja.
Also okay.
Das zur Sicherung des Verfahrens.
Zur Sicherung, das ist ganz wichtig, einfach nochmal, dass man das auch klar hat. Aber die wird angerechnet, oder? Die Untersuchungshaft?
Untersuchungshaft wird, sollte es später zu einer Haftstrafe kommen, definitiv angerechnet. Jeder Tag.
Also, man sitzt nicht umsonst. Also das ist doch schön, dass man dann am Ende noch, wenn man dann so, wie lange kann die dauern, so Untersuchungshaft? Was sollte oder?
Guter Punkt. Es gibt gesetzliche Obergrenzen für die Untersuchungshaft, weil irgendwann muss so ein Verfahren angefangen haben. Man kann diese Person nicht quasi für ewig da unten verschimmeln lassen. Die Höchstfrist beträgt eigentlich, sage ich jetzt ganz ehrlich, eigentlich 6 Monate. Eigentlich deswegen, weil danach immer das jeweilige Oberlandesgericht kurz drauf schaut. Die lassen sich die Akte vorher schicken, gucken drauf, schauen, ist das denn jetzt noch gerechtfertigt? Ist das noch im Maß oder ist es das nicht? Und lassen die Person dann entweder raus, das habe ich auch schon erlebt, weil man bekommt dann Gelegenheit zur Stellungnahme und schreibt dann halt auch, warum man das denkt, dass diese Person rausgelassen werden sollte. Also quasi eine gesetzlich angeordnete Haftbeschwerde, nur ohne Beschwerde, die prüfen. Okay. Und geben das oder sagen halt auf der anderen Seite, nein, das ist hier in dem Falle angemessen, weil. Manche Oberlandesgerichte nutzen das auch leider, um dann in dem Moment noch ein bisschen reinzuschreiben, was sie denn für ein Strafmaß für richtig halten würden und ob das denn hier angemessen ist. Richtig mies manchmal. Dann kann das andauern, bis halt, wie gesagt, dass dann das Verfahren abgeschlossen ist, wenn es nicht vorher die Möglichkeit der Haftentlassung gab. Das hatte ich ja vorhin noch vergessen zu erwähnen. Es gibt ja diese milderen Mittel. Es gibt ja die Möglichkeit, muss ja nicht immer urhaft sein. Wenn derjenige einen festen Wohnsitz hat, dann gibt es eine Meldeauflage zum Beispiel. Es gibt die Möglichkeit von einer Kaution. Gerade auch Betreute heißt nicht, dass man betreut ist und überhaupt kein Geld hat. Also, dass man halt im Endeffekt über eine Kautionsleistung diese Person rausbekommt. In Verbindung meistens, zumindest bei unseren Fällen, in Verbindung meistens mit einer Meldeauflage. Weil gerade geht es ja häufig um Fluchtgefahr, wenn derjenige auf Trebe geht oder unterwegs ist, dass man den dann halt immer wieder an die Stange kriegt. Und das reicht ja, indem er sich mal bei der Polizei meldet. Und dann währenddessen was für seine Legalprognose tun kann. Denn das muss man wirklich ganz klar sagen. Solange die Leute draußen sind und sich quasi in der Wirklichkeit bewähren können, gehen die Urteile eigentlich immer nach unten. Wenn derjenige durchsaß, keine Möglichkeit hatte, was für sich zu tun, dem Gericht sich danach zu beweisen, nach einer potenziellen Tat, nach einer potenziellen Verurteilung, da kommt meistens was Härteres raus. So jedenfalls mein Gefühl, meine Erfahrung.
Okay, genau. Ja, nee, also kann ich nachvollziehen, weil man ja dann zeigt, okay, ich bin bereit, auch dann, wenn es eine Strafe gibt, auch das in Kauf zu nehmen. Gut, ist eine Frage, wenn es dann auch mit Haftstrafe dann noch abgeht. Nee, ich glaube, wir haben alle Fragen soweit beantwortet. Untersuchungshaft, also alles, was rund um die Untersuchungshaft wissenswert wäre für einen Betreuten. Das, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall einfach mal vorbeifahren. Ist auch sehr spannend, eigentlich mal ins Gefängnis dann zu gehen oder einfach auch mal zu gucken, weil viele von uns Betreuten oder von uns Betreuern kommen jetzt ja nicht dringend in das Gefängnis, es sei denn, man ist dann selber etwas Klammerkasse und greift beim Klienten zu, aber dann ist man auch kein Betreuer mehr. Also entsprechend besuchen Sie die Leute, weil es ist ein sehr harter Alltag dort im Gefängnis. Das weiß ich einfach auch von Klienten, die ich besucht habe dort, beziehungsweise auch vom Sozialdienst, mit denen ich dann auch Kontakt hatte, als dann ja, Klienten in der Einrichtung saßen, im Gefängnis saßen. Wenn es zu diesem Thema oder zu diesem Themenkomplex Untersuchungshaft, Haft noch Fragen gibt, am 26.03. gibt es in diesem Monat ein Live-Instagram-Veranstaltung, Session. in der Malte auch zu Gast sein wird. Das heißt, eure Fragen sind möglich per E-Mail zu stellen an info@betreut.de. Dort können einfach die Fragen vorab schon gestellt werden, dann kann sich Malte ein bisschen darauf vorbereiten oder einfach dann in dem Live-Insta-Veranstaltung einfach dann dort die Fragen stellen. Auf Instagram findet man mich, Instagram heißt das ja denn, oder? Heißt das Instagram?
Das
oder?
Heißt Instagram, glaube ich. Heißt das
Instagram? Okay.
Ach, verdammt.
Findet man mich unter Betreut Podcast, genau, und dann einfach entweder dort auch schreiben oder dann einfach eine kurze E-Mail. Ja, das war's für diese Woche. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass... Ja, Stammtisch, wer zum Stammtisch kommen möchte, wir haben den virtuellen Stammtisch jeden zweiten Donnerstag. Jetzt muss ich mir langsam schon die Termine ein bisschen aufschreiben. Jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es den virtuellen Stammtisch. Einfach eine E-Mail an stammtisch@betreut.de und dann trage ich sie früher oder später in den Verteiler ein, damit sie dann ja, daran teilnehmen können. Das war's dann wirklich für diese Woche. Jetzt sind wir bei einer halben Stunde. Ich höre auf zu reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.